NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Januar 1776. Der Geburtstag des Publizisten Josef Görres.
Freiheit, Völkerwohl, Heil der Menschheit.
Darunter machte er es nicht, der Josef Görres, zu seiner Zeit einer der einflussreichsten Publizisten Europas. Es war aber auch eine stürmische Epoche, in die er hineingeboren wurde, am 25. Januar 1776, heute vor 240 Jahren. Französische Revolution, napoleonische Kriege, die erwachende Freiheitsbewegung der Völker, die anschließende politische Restauration, der Aufstand der Bürger gegen die absolutistischen Regime. Mittendrin dieser Koblenzer Holzhändlersohn, der auf seine Weise Stellung bezog und mitkämpfte. Nicht mit Waffen, sondern mit Worten.
Nimm die Feder zur Hand und schreibe, was dir gesagt werden wird.
Und zwar vom eigenen Kopf, nicht etwa von fremden Autoritäten. Wobei sich seine Ansichten öfter mal änderten. Doch jede neue Idee, die er aufnahm, jede Entwicklung, die er unterstützte oder ablehnte, kommentierte er mit ungebrochenem Ungestüm und einem Selbstbewusstsein, das an Hochmut grenzte.
Es ist so, weil ich sage, dass es so ist.
Opportunismus war ihm völlig fremd. Im Gegenteil, er hatte nicht die geringsten Hemmungen, die Obrigkeit bis zur Weißglut zu reizen. In seinen Schriften spiegelte sich einfach die Entwicklung der Zeit wider, wie bei kaum einem anderen Autor. Ein Spötter dazu.
Er sah dem Zeitgeist so ähnlich, dass der mitunter aussah wie Görres.
Doch bei allen Veränderungen blieb eins immer gleich. Josef Görres war ein leidenschaftlicher, sehnsuchtsgedrängter Rheinländer, voll schöner Erinnerungen an seine Heimatstadt Koblenz und die Familienwohnung unmittelbar am Fluss. Dr. Monika Fink-Lang, Görres Biografin und Herausgeberin seiner Briefe.
Er ist ja wirklich am Rhein aufgewachsen, direkt an dieser fliegenden Brücke nach Ehrenbreitstein. Und hatte praktisch seine ganze Kindheit über diesen Strom vor Augen. Und der hat ihn schon auch sehr stark geprägt. Er hat sich später immer besonders verantwortlich gefühlt für die Menschen am Rhein und hat sich als ihr Sprecher gefühlt. Als Sprecher und Verantwortlicher für das Volk am Rhein.
Aber erst einmal wurde er revolutionär. Als 1789 die Französische Revolution ausbrach, ließ er sich wie viele mitreißen von dem aufrüttelnden Schrei nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der über die Grenze drang.
Alle Gefühle und Kräfte brausten durcheinander. Mir war so wohl. Eine lachende Zukunft erfüllte meine Seele. Ich jubelte laut vor innigem Vergnügen.
Mit 18 war Josef Görres Vorsitzender des örtlichen Revolutionsclubs. Mit 23 gab er seine erste Zeitschrift heraus, das Rote Blatt, voller Spott und scharfer Kritik an den Herrschenden und ihren reaktionären Speichelleckern in Behörden und Verwaltung. Doch als das linke Rheinland und damit auch Koblenz von französischen Truppen besetzt wurde, kühlte die Begeisterung ab. Statt einer schönen, neuen politischen Welt gab es Willkür, Intrigen, Gewalt.
Zunächst ist eine langsame Desillusionierung zu beobachten im Jahr 1799 in seiner Zeitung Das Rote Blatt. Das war ja anfänglich ein revolutionäres Jubelblatt, wurde aber später immer mehr ein Organ eines kritischen Enthüllungsjournalismus, indem er nämlich Missstände und Korruption durch die Beamten der französischen Besatzungsmacht aufgedeckt hat.
Den endgültigen Stoß aber erhielt Görres Begeisterung für die Grande Nation Frankreich und ihre revolutionären Errungenschaften, als er 1799 nach Paris reiste. Ausgerechnet da übernahm Napoleon Bonaparte in einem Staatsstreich die Macht. Und nebenbei erlitt der prüde Provinzler einen Kulturschock. Diese leichtlebige, quirlige Stadt, abstoßend, unanständig.
Das sind meine Menschen nicht. Das ist keine Seite meines Wesens, der mit dem ihrigen zusammentönte. Mögen sie besser sein als ich. Ich mag sie nicht.
Dennoch blieb er trotzig bei einem.
Alles war besser als die Rückkehr der alten Zustände.
Wie viele enttäuschte Revoluzzer zog sich Josef Görres ins Privatleben zurück. 1800 wurde er Lehrer in Koblenz, heiratete eine schöne und gebildete Frau aus bester Familie, Katharina von Lassow, und bekam mit ihr 3 Kinder. Eine ungewöhnliche Beziehung, denn der junge Mann hatte kaum etwas vorzuweisen. Kein Vermögen, keinen gesellschaftlichen Status, kein Studium. Außerdem war er ziemlich hässlich.
Dieses nicht besonders hübsche Aussehen, er war rothaarig, war nicht besonders groß und er war völlig unbesorgt um sein Äußeres. Er hat es also fertiggebracht, in dreckigen Stiefeln bei einer Audienz zu erscheinen. Es war ihm vollkommen egal, wie er aussieht. Mit einem alten Rock ist er herumgelaufen. Also völlig unkompliziert und auch in späten Jahren immer noch ein Stück weit der Revolutionär.
Doch blitzgescheit und ein mitreißendes Energiebündel, neugierig und ungeheuer belesen. Und ehrgeizig, ewig Lehrer, niemals. Er arbeitete wie besessen, veröffentlichte naturwissenschaftliche Essays, forschte über Religion und Mythen und bekam 1806 schließlich einen Ruf an die Heidelberger Universität. Und da fiel Josef Görres unter die Dichter. Clemens Brentano, Achim von Arnim, Josef von Eichendorff. Mit ihnen zusammen entwickelte er, was dann als Heidelberger Romantik in die Literaturgeschichte einging.
Heidelberg ist selbst eine prächtige Romantik,
schrieb Josef von Eichendorff in seinen Lebenserinnerungen.
Aber es trat damals in Heidelberg noch eine ganz besondere Macht hinzu, um jene glückliche Stimmung zu vertiefen. Es hauste dort ein einsiedlerischer Zauberer, Himmel und Erde, Vergangenheit und Zukunft mit seinen magischen Kreisen umschreibend. Das war Görres.
Romantik, das hieß aber nicht nur Mond, Sterne und Heiterteil mit Blümchen und Bienchen. Romantik war auch Rückbesinnung. Woher kommen wir? Was macht das Deutschsein aus? Wo liegen die tieferen Wurzeln des deutschen Volkes? Man beschäftigte sich mit dem Mittelalter, seiner Geschichte, seiner Literatur. Die Dichter Achim von Arnim und Clemens Brentano sammelten wie die Brüder Grimm alte Volksmärchen. Brentano veröffentlichte des Knaben Wunderhorn, Görres die deutschen Volksbücher. Und man forschte über Mythen. Görres war in seinem Element, als Anreger, Ideengeber, leidenschaftlicher Mitstreiter. Monika Fink-Lang.
Er hat schon vor Heidelberg sich mit diesen Themen beschäftigt, mit dem Ursprung aller Religion, in den indischen Mythen etwa, in seiner Schrift Glauben und Wissen. Und er hatte bereits eine größere Anzahl von Aufsätzen zu literarischen Themen geschrieben.
Nur mit aktueller Politik hatte er nichts mehr am Hut. Doch während Napoleon mit seinen Truppen in blutigen Siegen ganz Europa unterwarf, gärte es in den besetzten Ländern.
Die Beschäftigung mit der Literatur des Mittelalters hatte natürlich letztlich einen politischen Beweggrund, nämlich in der Überzeugung, dass für das Wiedererstarken der gedemütigten und gespaltenen Nation die Wiederbelebung eines gemeinsamen historischen, kulturellen, geistigen Bewusstseins aller Deutschen die wichtigste Voraussetzung sei.
Wie sollte es weitergehen, wenn Napoleon besiegt war? Welche Staatsform sollte Deutschland haben? Absolutistisch? Demokratisch? Josef Görres konnte nicht widerstehen. Er wollte doch wieder mitmischen. Im Januar 1814 gründete er in Koblenz die Zeitschrift Rheinischer Merkur und wurde ein europaweit bekannter Publizist.
Der Rheinische Merkur war eine der ersten Zeitungen, die wirklich eine ungeheuer starke Breitenwirkung hatte und von allen Schichten der Bevölkerung gelesen wurde, vom einfachen Bürger, vom Soldaten bis hin zum Adeligen. Und er wurde auch im Ausland als sehr einflussreiches Blatt wahrgenommen und auch in französischen und englischen Zeitungen etwa viel zitiert.
Die 5. feindliche Großmacht
soll ihn Napoleon genannt haben. Mit Begeisterung spielte Görres seine Talente aus. Sprachgewaltige Rhetorik, Überzeugungskraft, umfassende Bildung, schäumende Polemik. Erst gegen den Franzosenkaiser, dann gegen die deutschen Fürsten, die beim Wiener Kongress 1814-15 zeigten, dass sie überhaupt nicht daran dachten, auf ihre Macht zu verzichten. Görres aber wollte Mitsprache der Bürger, sprich
eine ganz Deutschland umgreifende, die Einheit fest begründende Verfassung.
Eine Zeit lang hörten die absolutistischen Fürsten sich das an. Dann wurde der Rheinische Merkur 1816 vom preußischen König verboten. Görres verlor seinen Posten im öffentlichen Dienst, an eine weitere Professur war nicht zu denken. Und schon hatte er einen neuen Gegner ausgemacht, das reaktionäre Preußentum. In seinem Buch Deutschland und die Revolution rechnete er ab.
Es klagen die Völker auf ihre Rechte. Die Geschichte steht an ihrer Seite. Wehe denen, die nicht tun, was ihr heiliges Amt gebietet und das Recht versagen, nachdem die Kläger rufen.
Als man ihm drohte, setzte er in Richtung Preußenkönig noch eins drauf.
Wenn man fortfährt, mich aufs Äußerste zu treiben, dann werde ich auch auf der äußersten Spitze kühn meine Stelle nehmen und von da aus der Welt kundig machen, was es ist, was Reiche verdirbt, Völker zu Schanden macht und Deutschland an den Rand des Untergangs gebracht.
Das reichte Haftbefehl. 1819 setzte Josef Görres sich ab, erst nach Straßburg, dann in die Schweiz. Er hat sein geliebtes Rheinland nie wieder gesehen. Im Exil aber begann er einen neuen Kampf. Er wurde, wie sein Freund Clemens Brentano sagte, zum
Artilleriedirektor der katholischen Sache.
Katholik war der Rheinländer Görres immer gewesen, aber in Maßen. Schon früh setzte er sich vehement für den Kölner Dom ein, der seit Jahrhunderten als Ruine die Stadt verschandelte. Fertiggestellt werden sollte er endlich als ein Symbol nationaler Einheit. Ohne Görres kein Dom? Noch heute erinnert jedenfalls ein Bild von ihm im südlichen Querschiff an sein leidenschaftliches Engagement. Doch ein überzeugter Verfechter des katholischen Glaubens wurde er erst später. Nicht als plötzlich Bekehrter, sondern weil das protestantische Preußen die Katholiken drangsalierte. Unterdrückung einer Glaubensrichtung, keine unbegrenzte Freiheit zur Religionswahl. Görres schäumte wieder einmal.
Der Schlüssel dazu ist sein enormer Gerechtigkeitssinn, den man gar nicht genug betonen kann, der von Anfang an durch alle Phasen seines Lebens ein Hauptmotor seines Schreibens und Denkens war. Görres war immer zur Stelle, wo er den Eindruck hatte, dass jemand unterdrückt oder ungerecht behandelt wurde.
1827 wurde Josef Görres dann aus seinem Exil erlöst. Er bekam einen Lehrstuhl an der Münchner Universität. Dort erschien seine Streitschrift Athanasius, in der er sich polternd und kämpferisch die Preußen und ihren Antikatholizismus zur Brust nahm. Der Dichter Heinrich Heine spottete:
Görres wird täglich katholischer und wird gewiss Kardinal. Madame Görres strickt schon violette Strümpfe.
Und doch warb Görres letztlich für ein friedliches, gleichberechtigtes Miteinander der Religionen.
Katholische und protestantische. Keiner hat das Recht, sich in Hoffart über den anderen hinauszusetzen. Und Gott duldet es an keinem. Am wenigsten bei denen, die sich seine Freunde nennen.
Josef Görres, einst politischer Freiheitskämpfer, jetzt kämpferischer Katholik, starb 1848, kurz vor den blutig niedergeschlagenen, bürgerlich-revolutionären Aufständen, die Deutschland erschütterten. Damals mit seinen dutzenden Büchern und hunderten von Abhandlungen ein europaweit berühmter Mann. Heute kennen ihn nur noch wenige. Die Görres-Biografin Monika Finklang:
Ein Problem ist, er hat als Philosoph oder als Historiker keine Schule gegründet, schon weil er kein Mann der Methode war, sondern immer seine ganz individuelle Herangehensweise hatte. Auch weil vieles von dem, was er geschrieben hat, schwer verständlich und schwer zugänglich war. Vor allem seine christliche Mystik war ja schon zu Lebzeiten auch unter seinen Freunden und Schülern heftig umstritten.
Doch nach wie vor ist Josef Görres Namensgeber für Straßen und Schulen. Es gibt eine Görres-Gesellschaft, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern aller Disziplinen. Helmut Kohl hatte sein Bild im Kanzlerbüro aufgehängt, als Vordenker eines politischen Katholizismus. Auch der Kölner Dom, vollendet, steht. Und noch eins bleibt aktuell. Sein Beispiel als mutiger, kompromissloser Publizist,
der immer eintrat für die Werte, die ihm wichtig waren. Er sprach immer von den ewigen Grundsätzen von Wahrheit, Freiheit und Recht gegen jede Art von Despotie und Unterdrückung. In seinem Kampf für die Freiheit der Presse gegen jede Zensur.
Die Wahrheit zu bemänteln ist jederzeit die schlechteste Politik.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Josef Görres, der am 25. Januar 1776 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.